Willkommen zu einer neuen Ausgabe Streaming for Attention. Heute mit Caroline Stüdemann, die seit 2018 geschäftsführende Vorständin bei Viva Con Agua ist. Den Verein Viva Con Agua kennt ihr wahrscheinlich schon, braucht diese Plattform Streaming for Attention wahrscheinlich gar nicht, weil der Verein so mit seinen Produkten und mit seinen Events eigentlich schon relativ bekannt ist. Dennoch hat sich Caro entschieden, mit uns zu sprechen über die Mission des Vereins, nämlich Millionen von Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen, auch als Basis bzw. Fundament für Gleichberechtigung. Daneben gibt es aber noch ganz viele weitere spannende Projekte, die Viva Con Agua verfolgt. Das Netzwerk ist unfassbar groß. All das erzählt sie hier in dieser Episode, auch wie sie an Spendengelder kommt und wie man mit 28 Vorständen von Viva Con Agua wird. Viel Spaß. Gut, heute sitzt vor mir Caroline Stüdemann. 30 Jahre alt?
31 zwischenzeitlich.
31. Wann bist du 31 geworden?
Jetzt am 1. Juni.
Okay, kann man noch herzlichen Glückwunsch nachträglich sagen?
Eigentlich fast nicht mehr, aber ich fühle mich auch eher wie 24, glaube ich.
Okay. Und du bist seit September 2018 geschäftsführender Vorstand bei Viva Con Agua, was jetzt ungefähr 3 Jahre her ist, also ist gerade in deinem 3-jährigen Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch auch dazu.
Danke.
Aber vielleicht magst du unseren Zuhörern erzählen, wie es dazu gekommen ist. Man wird ja nicht einfach so mit 27 Vorständin von so einem doch mittlerweile sehr weitreichenden Verein. Welche Meilensteine gab es vielleicht davor? Was ist davor passiert?
Oh, das ist eine gute Frage. Es hat natürlich, die Biografie insgesamt hat bei mir eigentlich schon immer, war sehr geprägt davon, dass ich mich gerne für andere Menschen engagiert habe und dass neben Umweltschutz, aber auch irgendwie gesellschaftliches Engagement irgendwie ein total wichtiger Teil in meinem Leben waren. Also das war in der Schulzeit schon, dass ich irgendwie Schülersprecherin war und mich da engagiert habe, auch mit meiner Klasse gemeinsam dann Umweltschutzprojekte umgesetzt habe und irgendwie immer das Gefühl hatte, ich möchte gerne mit meiner Zeit auch so einen Mehrwert schaffen für andere Menschen, für die Gesellschaft insgesamt und mich auch schon auch viel so mit dem Thema grundsätzlich Gerechtigkeit, Ausgleich, auch irgendwie immer so eine starke Eigenverantwortung gespürt habe, wie kann ich mich eigentlich auch einbringen für andere. Dementsprechend habe ich dann auch ein soziales Studium gewählt. Ich habe dann 5 Jahre in Hildesheim Sozial- und Organisationspädagogik studiert, weil für mich so neben dieser starken sozialen Ausrichtung eigentlich auch immer wichtig war, so eine bestimmte strukturierende Elemente auch mit drin zu haben, weil ich denke auch immer gerade so, diese bestimmte Elemente, die wir zum Beispiel in Betriebswirtschaft, Projektmanagement oder auch in so Führungsseminaren erhalten, so an Wissen, das ist eigentlich total hilfreich, auch im sozialen Bereich. Und ich glaube, diese Bereiche ergänzen sich total gut. Und dann hatte ich ganz früh die Motivation, dass ich dachte, oh, eigentlich wäre es total interessant, eine stationäre Einrichtung im Bereich irgendwie Jugendhilfe zu leiten. Hatte da dann ein Praktikum in Toronto gemacht, bei einem Träger, die sehr familienorientiert gearbeitet haben und habe da schon irgendwie tiefe Einblicke bekommen und war aber auch einfach insgesamt so inspiriert von dieser Arbeit mit Menschen. Also für mich war irgendwie klar, ich möchte mit Menschen arbeiten. Und dann habe ich auch noch andere Auslandsaufenthalte so gemacht und da auch immer wieder dieses Thema irgendwie mit Menschen gemeinsam arbeiten und kam dann zurück und habe dann mich mit, als ich 24 war, beworben auf die Leitung einer stationären Jugendhilfeeinrichtung in Norddeutschland und war dann dort auch in dieser Leitungsverantwortung für 3 Jahre.
Mit 24 direkt. Wir haben gerade schon gehört, dass das während deiner Schulzeit losging. Gab es da für dich irgendwie ein prägendes Erlebnis oder was glaubst du, woher ist diese intrinsische Motivation gekommen, in diesen sozialen Bereich reinzugehen? Kannst du da den Daumen drauf legen auf ein bestimmtes Event oder gehen da Props raus an deine Eltern, die dir einfach ein sehr gutes Wertesystem mitgegeben haben?
Also in meiner Familie war das definitiv immer ein Thema. Meine Eltern sind auch beide in diesem Feld tätig und auch meine Schwester ist jetzt im Bereich Schulsozialarbeit tätig gewesen und jetzt im Schulamt tätig. Also es war irgendwie schon immer so eine soziale Orientierung bei uns. Das hat mich definitiv geprägt. Aber insgesamt auch meine Schule hat dafür irgendwie auch einen viel Nährboden geschaffen, weil es dort auch eigentlich immer wichtig war, dass sich auch alle Schüler und Schülerinnen so beteiligt haben. haben. Also es war eine sehr starke Demokratieorientierung und so schon die Wichtigkeit, dass sich alle Kinder und Jugendliche eigentlich einbringen sollen mit ihren Ideen. Da gab es viele freie, also Projektarbeit, aber auch so unsere Schulleitung, die sich da sehr stark für eingesetzt hat. Und ich glaube, dadurch habe ich auch immer wieder viele Berührungspunkte schon in der Schule bekommen, mich da irgendwie mehr zu interessieren und auch so letztendlich auch über meinen eigenen Kreis so hinaus zu blicken, zu schauen, wie geht's denn Menschen anderswo, und zwar einmal in Deutschland, aber auch weltweit, und was hat auch vielleicht mein Verhalten und mein Lebensstil auch für eine direkte Auswirkung, so dass ich eigentlich auch schon früh immer rücksichtsvoll irgendwie leben wollte. Und im Studium, glaube ich, hat sich das dann nochmal verstärkt, diese Motivation, weil ich da eine Zeit lang in Israel, über ein Stipendium in Israel auch studieren durfte und dort einen Nebenjob hatte an der Hebrew University. Und da eine Professorin, die einfach extrem engagiert war, und gerade in Jerusalem gibt es sehr, sehr viele Polarisierungen und auch unterschiedlichste Herausforderungen, und die war da immer sehr engagiert und gleichzeitig mit so einer positiven Leichtigkeit, und die hat das so verbunden, auf der einen Seite dieses ganze theoretische Wissen, was sie hatte, hat sie so verbunden mit eigentlich ja so einer emotionalen Wärme und so einer Beziehungsorientierung. Und das waren so verschiedene Momente, die mich einfach total inspiriert haben und wo ich auch für mich gemerkt habe, das ist auch etwas, wo ich selber auch eine Wirkung machen möchte.
Einige unserer Hörer kennen wahrscheinlich schon unseren Partner Koro. Koro, K-O-R-O, ist auf dem Weg, Europas Nummer 1 Anbieter für haltbare Lebensmittel zu werden, beziehungsweise das Top-Food-Online-Portal zu werden. Das Ziel ist es, Handelswege zu überspringen, Lebensmittel ohne Umwege vom Bauern direkt an den Verbraucher zu transportieren, und das auch eher in Großpackung, um weniger Verpackungsmüll zu produzieren und um faire Preise bei hoher Qualität zu ermöglichen. Ihnen ist das Thema, genauso wie uns, Transparenz und offene Kommunikation ganz wichtig. Jeder soll wissen, woher das Produkt kommt und wie sich der Preis für das jeweilige Produkt zusammensetzt bzw. entwickelt. Das findet ihr alles detailliert auf korodrogerie.de. Mit unserem Code STREAMING erhalten unsere Hörer einen 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Insofern schaut gerne mal rein auf www.korodrogerie.de. Du bist mit 24 in die Leitung einer Jugendeinrichtung gekommen. Was hast du vielleicht in dem frühen Alter für Erfahrungen in dieser Position gemacht? Ich meine, es ist ja kein normales Alter, denke ich, wo man die Leitung für so eine Organisation übernimmt.
Ja, da sprichst du eine sehr spannende Herausforderung an. Das war mir zu dem Zeitpunkt, glaube ich, in Teilen nicht ganz so bewusst, was vielleicht zu der Zeit auch gut war, weil das Wasser wirklich sehr kalt war, in dem ich in das ich reingesprungen bin.
Also auch ein bisschen Naivität mit dabei, sagst du?
Ja,
oder?
Definitiv. Und auch einfach ein Mut und irgendwie so eine Zuversicht, das wird schon alles klappen. Mhm. Aber gerade im ersten Jahr, als ich noch 24 war, und das war so die erste richtige berufliche Tätigkeit, ich hatte selber natürlich auch mein berufliches Profil noch gar nicht fertig entwickelt. Ich kam mit einem sehr starken Theoriebezug dort hin und musste dann sozusagen auf einmal auf diese ganzen Herausforderungen, die natürlich in so einer stationären Jugendhilfeeinrichtung auch vorliegen. Also Kinder und Jugendliche haben sehr individuelle Biografien, sehr persönliche Herausforderungen und Schicksale. Und da dann einerseits die Jugendlichen, aber auch das Team der Erzieherinnen und Pädagogen zu begleiten, das war definitiv ein sehr herausforderndes Feld auch für mich zu der Zeit, weil ich natürlich mich auch schon noch total in der Persönlichkeitsentwicklung befunden habe. Das heißt, es war eine Zeit, wo ich mich selber noch mal viel besser kennengelernt habe und gleichzeitig in einem sehr beruflich herausfordernden Feld irgendwie Erfahrung sammeln konnte. Und ich glaube, das Besondere zu der Zeit war, dass das Team, also mein derzeitiges Team dort, mich sehr offen empfangen hat und sehr offen auch für sozusagen meine Perspektiven und eher auch meine theoretische oder auch meine strukturierendere Blick auf die Dinge war. Und die selbst, das Team hat natürlich seit vielen, vielen Jahren total viel berufliche Erfahrung sammeln können in dem Kontext Jugendhilfe. Und die waren aber sehr offen, auch diese Erfahrung mit mir zu teilen. Und da durfte ich unglaublich viel lernen von dem Team und hatte aber nie das Gefühl, dass das irgendwie dann in so zwei Fronten ausgeartet ist. So die einen, die fachlich sehr erfahren sind, und die andere, die vielleicht eher mit ihren theoretischen Ansätzen da reinkommt und sagt, oh, das habe ich hier in Toronto gelernt, das könnten wir doch hier anwenden, oder die nach der und der erziehungswissenschaftlichen Theorie müssten wir das doch eigentlich anders machen. sondern da hatte ich das Gefühl, natürlich gab es da auch Diskussionen und manchmal unterschiedliche Standpunkte, aber schon so eine grundsätzliche Wertschätzung und Offenheit für die jeweils andere Perspektive, weil irgendwie beide Seiten auch so ein bisschen sehen konnten, dass jeweils der andere etwas mitbringt, was vielleicht dem anderen jeweils fehlt. Und dadurch durfte ich auch persönlich total viel lernen und bin sehr, sehr dankbar für die 3 Jahre, die ich tatsächlich dann doch dort war.
Wichtig, finde ich einen wichtigen Punkt, dass wenn man als junge neue Führungskraft in so eine Organisation kommt, dass man dann auch sozusagen angenommen wird und man die Chance hat, sozusagen das Beste aus beiden Welten miteinander zu vereinen. Ich glaube, dass die Unvoreingenommenheit auf der einen Seite super hilfreich sein kann, weil man mit neuen, frischen Ideen, Konzepten und so weiter reinkommt. Aber auf der anderen Seite gerade auch für so ein Thema die Erfahrung natürlich super relevant ist. Du warst aber auch mal kurz bei einer Unternehmensberatung, oder? War das davor oder danach?
Das kam danach. Ich habe diese 3 Jahre die stationäre Jugendhilfeleitung gemacht. Und das war aber in einer Einrichtung, die wirklich sehr weit weg war von Hamburg. Und hier in Hamburg lebt mein Mann, hier leben alle meine Freunde und Freundinnen. Deswegen war eigentlich immer der Wunsch, auch wieder mehr zurück nach Hamburg zu kommen. Und dann nachdem ich das 3. Jahr sozusagen voll hatte in meiner Leitung, war irgendwie für mich klar, okay, ich habe es dann zwischendurch versucht, über eine Zwischenmiete in Hamburg zu pendeln, immer in die Einrichtung und dann sozusagen auch das zu verbinden, diese persönliche Motivation in Hamburg zu leben und trotzdem die Arbeit dort zu machen, aber das ließ sich eigentlich nicht vereinbaren. Und irgendwann habe ich auch gemerkt, dann ist mir das Persönliche jetzt auch wichtig und dann habe ich die Kündigung ausgesprochen, was echt für mich wirklich damals sehr traurig war und ich glaube auch für das Team irgendwie eine große Überraschung. Und bin dann nach Hamburg gezogen und wollte ich unbedingt in eine Beratung und soziale Unternehmen beraten. Also das war so meine Motivation, dass ich dachte, oh, wie schön wäre es, wenn ich andere soziale Organisationen dabei unterstützen könnte, zum Beispiel bestimmte Strukturen einzuführen, einen bestimmten Rahmen zu haben, damit die noch erfolgreicher Hilfe leisten können.
Total.
Und habe dann aber keine so richtige Beratung gefunden, die genau dieses Profil so abdeckt. Also Nachhaltigkeitsberatung hat mich auch schon interessiert. Und dann habe ich aber eine Beratung gefunden mit dem Fokus Change Management. Und das fand ich grundsätzlich auch spannend, so Unternehmen oder auch Personen darin zu unterstützen, in einfach Veränderungen umzusetzen. Und da, ehrlicherweise, habe ich aber dann doch gemerkt, als ich dann dort war, dass ich da nicht so richtig reinpasste. Das war einfach eine andere Kultur. Und ich habe schon früh mich wie ein Fremdkörper gefühlt.
Mehr corporate oder was meinst du mit anderer Kultur?
Ja, ich glaube sehr corporate und auch insgesamt sehr effizienzbezogen. Und mir fehlte da manchmal einfach die Beziehungsorientierung und auch das Zwischenmenschliche. Und deswegen habe ich dann auch schon früh mich auch einfach wieder umgeschaut.
Mhm.
Und dann die Ausschreibung von Viva Con Aqua gesehen.
Also auch wieder Ausschreibung. War das auch im geschäftsführender Vorstand wird gesucht?
Ja.
Wo du dann auch wieder gesagt hast, yo, das, ich meine, diesmal dann ja, also aus meiner Sicht, ich kenne jetzt dein Lebenslauf natürlich nicht bis in das allerletzte Detail, aber eigentlich mit einem echt guten Rüstzeug, ne? So mit 24 Jahren echt früh in eine soziale Organisation gekommen. Dann in die Unternehmensberatung, ne, wo es dann ja auch um, wie du schon gesagt hast, Effizienzen, Ökonomie und so weiter geht. Und mit deiner Erfahrung dann im Rucksack hast du dich bei Viva Con Aqua beworben. Wie war da vielleicht das erste Gespräch? Wie schnell hat das hingehauen? Was ist dann passiert?
Ja, ich wurde dann eingeladen zum Bewerbungsgespräch und habe mich dann einfach nochmal intensiver mit Viva Con Aqua beschäftigt. Ich kannte Viva Con Aqua schon lange, das muss ich auch gleich noch erzählen, woher ich Viva Con Aqua kenne. Aber ich kannte es schon lange und habe die Organisation einfach immer beobachtet und fand die Organisation schon immer faszinierend, weil die so eine Lebensfreude ausgestrahlt haben. Alle Menschen, die ich von Viva Con Aqua immer mal irgendwo gesehen gehabt, zum Beispiel auf Festivals und Events, wenn die da unterwegs waren und Pfandbecher gesammelt haben. Das hat mich immer total beeindruckt, was da für so eine Energie drin steckt. Und deswegen war für mich gleich, ich bewerbe mich. Und dann wurde ich auch eingeladen zum Gespräch, habe mich da nochmal genauer informiert und dann festgestellt, wow, der Laden ist ja zwischenzeitlich riesig geworden.
Kannst du ein paar Kennziffern geben, wie groß er zu dem Augenblick war?
Zu dem Zeitpunkt habe ich halt gelesen, dass 10.000 Menschen sich schon ehrenamtlich für Viva Con Aqua engagieren. Das ist Viva Con Aqua in Schweiz, in Österreich, in der Schweiz, aber auch schon in Uganda gibt. Das heißt, dass sie international agieren, wusste ich zu der Zeit auch noch nicht. Dass es auch Social-Business-Unternehmen gibt, die noch mit dazugehören, wusste ich auch nicht so genau. Und da habe ich dann festgestellt, oh, das ist eine ganz schön große Nummer. Aber jetzt bin ich eingeladen zum Gespräch, dann muss ich es auch probieren. Und war dann auch ein bisschen aufgeregt, habe dann noch in meiner Bewerbung sogar ein Video eingeschickt. Weil das war, man konnte sich halt bewerben und wenn man auch wollte, konnte man noch ein Video einschicken. Und das habe ich dann sogar auch gemacht. Habe ich ja an der Alster aufgezeichnet und sozusagen einfach so meine Motivation, warum habe ich Lust, Geschäftsführung von Viva Con Aqua zu werden. Und ich glaube, das hat schon mal so wahrscheinlich so einen Erstkontakt positiv hergestellt. Dann gab es das erste Bewerbungsgespräch und dann gab es noch eine zweite Runde, weil es insgesamt auch sehr, sehr viele Bewerber und Bewerberinnen waren. Und dann gab es noch mal ein zweites richtiges Assessment Center mit unterschiedlichen Aufgaben, auch konkret in Bezug auch auf die Herausforderungen zu dem Zeitpunkt von Viva Con Aqua und wie ich dann sozusagen als Geschäftsführung darauf reagieren würde. Gab es 3 verschiedene Aufgaben.
So Multiple-Choice-mäßig?
Nee, wirklich eher eigentlich qualitativ. Ich hatte dann eine Stunde Zeit, mich vorzubereiten und musste dann so wie Case-Studies eigentlich vorstellen.
Mhm, okay.
Zu verschiedenen Herausforderungen und Lösungsansätzen und habe dann da konnte ich ganz gut auf tatsächlich unterschiedliches Know-how, teilweise aus der Jugendhilfe, teilweise noch aus dem Studium, auch aus meinen Auslandsaufenthalten, aber auch aus der Unternehmensberatung dann ganz gut auch kombinieren und einfließen lassen. Und dann habe ich auch dann nach einer Woche oder so dann die positive Rückmeldung bekommen und bin dann auch direkt, also 2 Monate später oder so, gestartet.
Ins kalte Wasser gesprungen.
Das nächste Mal ins kalte Wasser. Und ich denke mir aber auch, sowas erfordert dann vielleicht Mut, aber das zahlt sich dann auch aus. Also so diese Entscheidung, zu Viva Con Aqua zu gehen, das habe ich irgendwie noch nie bereut und denke jeden Tag bin ich so dankbar dafür und so glücklich auch mit dieser Entscheidung und auch mit dieser Position, die ich da jetzt habe, mit dem Team, mit den Aufgaben, mit der Vision, die wir verfolgen. Das ist einfach wirklich sehr erfüllend.
Stark. Da musst du gleich auf jeden Fall noch mehr zu erzählen, aber du hast es schon angeteasert. Du kanntest Viva Con Aqua schon zuvor. Das musst du für unsere Hörer einmal aufklären.
Das ist eigentlich so eine schöne Geschichte, weil als ich mein Abitur gemacht habe in Elmshorn an der Bismarckschule, war dort der Gründer von Viva Con Aqua, Benny Adrian, der hat dort Viva Con Aqua vorgestellt. Und da war Viva Con Aqua wirklich noch mehr in den Kinderschuhen. Da gab es die Organisation vielleicht 4 oder 5 Jahre noch deutlich kleiner, aber die Vision war noch schon von Anfang an die gleiche. Wasser für alle, so als feststehendes Ziel, was die gesamte Organisation verfolgt. Und Benny hat zu der Zeit an unserer Schule das einfach vorgestellt und erklärt, wie setzen sie Projekte um, wie viele Menschen haben überhaupt keinen Zugang zu Wasser und was ist ihre Hauptmotivation. Und ich weiß noch, dass mich das einfach total schon damals total fasziniert hat und auch inspiriert hat, weil Benny uns Schülern dann auch so Mut gemacht hat, indem er gesagt hat, jeder von euch kann eigentlich seinen Beitrag leisten. Schaut euch einfach an, was macht euch Spaß, worin seid ihr gut und damit kann man einen Mehrwert schaffen, indem man nämlich das macht, was man gerne tut, weil das stellt sicher, dass man es auch ganz lange und irgendwie immer wieder tut und nicht nur, dass man sich irgendwie verpflichtet fühlt, irgendwo mitzumachen oder sozusagen aus dem schlechten Gewissen heraus, oh, jetzt muss ich aber nochmal hier, weil das wird keine langfristige Veränderung bringen. Und dann haben wir mit der Klasse auch eine Aktion organisiert und ich fand es einfach sehr inspirierend, so dass wir einfach alle Gestalterinnen sind. Und ja. Das war von da an auch so einfach ein Lebensmotto für mich, dass ich mich einbringen möchte und selber gestalten möchte.
Ich glaube, das ist für unsere Generation, also ich habe es gesagt, du bist 31, ich bin auch 31. Ich glaube, das ist für unsere Generation total wichtig, dass man ja diese Freiheit bekommt, seine Ideen mit einzubringen und diesen Vibe, wie du es gesagt hast, der dort vermittelt wurde auf dieser Veranstaltung, war dann ja auch zielgerichtet, ne? Ich meine, hat dann junge Talente angesprochen. Ich glaube, die Bismarck-Schule kommt hier auch super gut bei weg in diesem Podcast. Nochmal echt gute Werbung. Ja, scheint eine coole Schule zu sein, wenn die sowas da ermöglicht haben. Und dann muss es ja auch eine starke Vorstellung gewesen sein, dass es dir so lange im Kopf geblieben ist, bis du dann wieder die Anzeige gesehen hast. Du hast es gerade schon angerissen, diese We-Can-Do-It-Mentalität, jeder kann es tun, jeder kann was dazu beitragen, das scheint ja mit in der Vereinsstruktur, sage ich mal, immanent zu sein, aber vielleicht kannst du für die Zuhörer einmal erklären, was macht Viva Con Aqua, wie trägt dieser Vibe dazu bei und wofür steht der Verein am Ende des Tages? Also klar, Wasser irgendwie, aber ich glaube, es ist ja nicht nur Wasser mittlerweile. Mhm.
Ja, wir sind eine gemeinnützige Organisation, die sich für den Zugang zu sauberem Trinkwasser einsetzt. Und als Verein sind wir hauptsächlich spendenfinanziert. Das heißt, wir machen Fundraising, aber versuchen auch über so eventbezogene Spenden, wie zum Beispiel das Pfandbecher sammeln im Stadion oder auf Festivals und Events, einfach Menschen zu motivieren, uns und unsere Vision zu unterstützen. Denn wir wollen uns mit der Herausforderung beschäftigen, dass 500 Millionen Menschen immer noch keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Und das ist so auch von Anfang an unsere Kernvision gewesen, dass wir das verändern wollen. Und das Besondere ist, dass sich immer mehr Menschen auch unserer Vision angeschlossen haben. Also zwischenzeitlich kann man gar nicht mehr sagen, wir sind irgendwie eine Organisation, sondern wir sind eigentlich ein riesen Netzwerk aus Menschen, Organisationen, Unternehmen, UnterstützerInnen, die sich alle an dieser Vision beteiligen wollen und vor allem mit dieser ja Just-Do-It-Mentalität sich beteiligen mit ihren Ideen. Und das hat letztendlich auch dazu geführt, dass es immer mehr Gründungen gab. Also ich habe vorhin am Anfang mal gesagt, es gibt Vivok & Aqua schon auch international in anderen Ländern. Und darüber hinaus sind aber auch Sozialunternehmen entstanden, die wo die Beteiligung immer in der Gemeinnützigkeit ist, größtenteils, sodass sozusagen finanzielle Rückflüsse aus den Geschäftsmodellen immer wieder in die Vision gehen. Mhm. Das beste Beispiel dafür ist zum Beispiel das Mineralwasser. Das kennen viele aus der Gastronomie. Das Vivok & Aqua Wasser steht da häufig. Und das Besondere ist, dass dieses Mineralwasser eben Wasserprojekte finanziell unterstützt.
Mhm.
Und das ist eins von vielen weiteren Geschäftsmodellen. Und da war eigentlich immer der Wunsch, neben dem reinen Spendenaufkommen, was uns für uns total relevant ist, auch noch weitere Standbeine zu etablieren und auch niedrigschwellige Möglichkeiten zu schaffen, uns zu unterstützen. Weil jemand, der uns noch nicht so gut kennt, der wird vielleicht noch nicht direkt zum Dauerspender oder zum Fördermitglied, sondern der oder die hat dann vielleicht erstmal die Möglichkeit, das Wasser zu kaufen und uns darüber zu unterstützen. Und wenn die Person dann mehr von Vivok & Aqua erfährt, über unsere Projekte erfährt, sich vielleicht auch insgesamt mehr mit dem Thema Wasser auseinandersetzt, dann wird die Motivation auch höher, uns insgesamt zu unterstützen. Denn ich habe jetzt immer von Wasserprojekten gesprochen. Wir setzen Wasserprojekte weltweit um, aber hauptsächlich in der Kernregion Ost- und Südafrika. Und da zum Beispiel in Uganda oder auch in Kenia oder Mosambik haben wir dann Projekte, die konkret dazu beitragen, dass Menschen dort vor Ort Zugang zu sauberem Wasser erhalten. Und je mehr man sich mit dieser Thematik beschäftigt, desto bewusster wird einem, dass wirklich wie essentiell Wasser ist, dass es wirklich die Lebensgrundlage überhaupt ist. Und wenn Wasser nicht vorhanden ist, sind halt die Menschen häufig erkrankt, Kinder können nicht dauerhaft zur Schule gehen und auch gerade die Frauen sind stark eingebunden darin, einfach jeden Tag dafür zu sorgen, weite Wege hinter sich zu lassen, um Wasser für die Familien zu holen. Das heißt, diese Veränderung, die entsteht, wenn Zugang zu Wasser da ist, das ist, glaube ich, auch das, was natürlich so eine Motivation bei uns schafft. Und dann setzen wir Wasserprojekte um. Das kann mal eine Brunnenbohrung sein, das kann aber auch eine Quelleinfassung sein. Und festes Element in der Wasserprojektarbeit ist aber auch immer Hygiene und Sanitär. Und das war natürlich jetzt insbesondere auch in der Pandemie eine große Herausforderung, dass Menschen, die keinen Zugang zu Wasser haben, die können natürlich auch bestimmte hygienische Grundversorgung gar nicht umsetzen.
Absolut.
Das heißt, auch dort war so für uns so eine hohe Dringlichkeit, dass wir darauf auch reagieren wollen über zum Beispiel die Bereitstellung von so mobilen Handwaschanlagen oder insgesamt auch Aufklärung rund um das Thema Hygiene, um da auch für die Menschen den wichtigsten Gesundheitsschutz so zu ermöglichen.
Die Wasser als die Grundlage von allem und auch, glaube ich, ein Stück weit Gleichberechtigung. Du hast gerade die Rolle der Frauen in den jeweiligen Ländern oder Staaten angesprochen. Kannst du darauf vielleicht noch eingehen, was Wasser in dem Fall als Grundlage auch für die Gesellschaft und für die soziale Struktur bedeutet?
Dadurch, dass natürlich jeden Tag Wasser benötigt wird für alles, was wir tun, natürlich zum Trinken sowieso, aber auch zum Kochen, für die Pflanzen, für insgesamt Hygiene, alles Mögliche. Dadurch muss jeden Tag einfach eine große Menge an Wasser auch vorhanden sein. Und in vielen der Projektländer, in denen wir aktiv sind, ist es so, dass diese Aufgabe des Wasserbeschaffens hauptsächlich bei den Frauen liegt. Und die beziehen häufig auch noch die Kinder mit ein. Und im Schnitt sind Wasserzugänge mindestens 3 Kilometer entfernt in den Gebieten, in denen wir aktiv sind. Das heißt, das sind dann 2-mal am Tag 3 Kilometer hin, 3 Kilometer zurück und dann halt wirklich ein richtiges Gewicht. Also wenn man mal so 10 Kilo so ein 10-Kilo-Eimer trägt, dann hat man nur 10 Liter Wasser.
Ja.
Und das reicht ja nicht aus für eine große Familie. Das heißt, da wird es ist wirklich richtig harte körperliche Arbeit und ein unimmenser Zeitfaktor. Und was aber auch die Herausforderung ist, das Wasser, was dann häufig geholt wird, ist dann oft Oberflächenwasser, zum Beispiel aus Flüssen oder Seen. Und das ist eigentlich auch gar nicht sauber. Das heißt, es wird Wasser geholt, natürlich, weil die Menschen es zum Leben brauchen oder wir alle es zum Leben brauchen. Aber dann ist es nicht mal gesichert. Das heißt, es führt häufig dann sogar noch zu Erkrankungen. Und wenn der Zugang zu Wasser gesichert ist, kann man halt insbesondere die Frauenrolle auch nochmal mehr stärken, weil einerseits natürlich für die Gesundheit ist geschützt, das ist für alle Menschen wichtig, aber die Frau spart einfach genau diese Zeit ein.
Und die Kinder ja auch, ne?
Die Kinder auch, also, die Kinder können da auch zur Schule gehen. Mhm. Genau, und aber auch gerade so das Thema natürlich eine Geburt ohne Zugang zu Wasser oder auch die Menstruation ohne Zugang zu Wasser, das sind natürlich nochmal besondere Herausforderungen. Und da schaffen wir eben eine Stärkung der Frau, wenn es da einen Zugang zu Wasser gibt. Und was wir eben auch versuchen, gemeinsam auch mit Partnern umzusetzen, ist, dass wir immer in jedem Projekt, was wir umsetzen, haben wir auch vor Ort, dass wir die lokale Bevölkerung ganz stark mit einbeziehen. Und wir gründen dann, es nennt sich WASH-Komitees. Mhm. WASH steht für Water Sanitation Hygiene. Mhm. Und das sind Komitees, die sich vor Ort verantwortlich dafür fühlen, dass diese drei Komponenten instand gehalten werden.
Das sind auch Einheimische dann in dem Fall.
Genau. Mhm. Das ist wirklich die Bevölkerung, die genau dort lebt, wo diese Komponenten umgesetzt werden. Und die sind super gut informiert über diese ganzen Zusammenhänge einmal von Sanitär und Wasser. Das ist natürlich, wenn es keine Sanitärkomponente gibt, dann ist auch das Grundwasser einfach gefährdet zu verkeimen. Und dementsprechend ist da ein starker Wissenstransfer. Aber auch die Menschen werden empowert, dass sie über dieses WASH-Komitee verantwortlich sind, dass diese Komponenten immer wieder repariert werden, dass das Wasser auch im Zweifel eingeteilt wird, damit sozusagen das auch gerecht verteilt ist unter der gesamten Bevölkerung, dass sichergestellt ist, dass zum Beispiel Krankenhäuser mit Priorität versorgt werden und so weiter.
Wichtige Nebeninformationen hier auf jeden Fall, überhaupt für den Zuhörer zu verstehen, wie fundamental wichtig dieses Thema ist. Also klar, ohne können wir nicht existieren, aber auf wie viele weitere Bereiche sich dieses Thema noch erstreckt, ja, und eigentlich, wie gesagt, das Fundament oder die Wurzel vieler Probleme sind, macht es auf jeden Fall Sinn, dass ihr euch in dem Bereich positioniert. Du hattest eben angesprochen, dass ihr überwiegend spendenfinanziert seid. Und kriegt man ja vielleicht von Viva Con Aqua das ein oder andere Mal mit, dass es eine Kollaboration mit einem Künstler gab oder mit einem Fußballverein oder mit einer Gastronomie. Kannst du für unsere Zuhörer vielleicht erklären, wie sich die Allokation dieser Spendengelder zusammensetzt und welche Projekte es da gibt, um Spendengelder zu sammeln, vielleicht auch dein Lieblingsprojekt oder etwas, was dir in den letzten 3 Jahren als Meilenstein im Gedächtnis geblieben ist?
Es gibt eigentlich ganz unterschiedliche Möglichkeiten, auch Viva Con Aqua über Spenden zu unterstützen. Es gibt einmal Menschen, die wirklich einfach als Fördermitglied sich regelmäßig mit einer Spende beteiligen. Es gibt Unternehmen, die wirklich auch sich das Thema Wasser auch als Unternehmen gesetzt haben und gesagt haben, da wollen wir eine Veränderung schaffen. Die spenden an uns. Wir machen nie so richtig sichtbare Kooperationen. Also wir würden jetzt nie zum Beispiel über unsere Social Media Kanäle bewerben, wenn ein Unternehmen an uns spendet, weil die Personen, die uns folgen, die wollen Informationen über Wasser. Mhm. Und deswegen machen wir gar keine in der Form Werbepartnerschaften oder so, sondern wir bieten an, dass jeder an uns spenden kann und freuen wir uns riesig, aber die spenden dann an sich für das Thema Wasser und gar nicht jetzt per se direkt nur an uns, sondern wir geben das ja weiter und wir setzen die Projekte um. Aber wir wollen, dass eigentlich jeder sich einbringen kann. Du hattest KünstlerInnen und MusikerInnen angesprochen und da versuchen wir einfach Angebote zu schaffen, dass jeder eben sein Talent einbringen kann. Und für die einen ist es vielleicht, dass sie sagen, ich spende einfach monatlich eine Summe, weil ich gar keine Zeit habe, mich ehrenamtlich zu engagieren. Und andere sagen, ich habe Lust, mein Talent zu spenden, indem ich zum Beispiel als Künstler aktiv bin und meine Kunstwerke verkaufe und davon einen Share an Viva Con Aqua gebe. Und das mündet dann sogar in einem ganz großen Event eigentlich, was wir in normalen Jahren immer haben, die Millantor Gallery.
Für alle Hamburger wahrscheinlich ein Begriff, ne? Genau. Wann wurde die etabliert? Kannst du
schon, weißt
du,
also jetzt vor 10 Jahren.
Wow.
Genau. Und wir hätten eigentlich im letzten Jahr 10-jähriges Jubiläum gehabt und mussten es wirklich schweren Herzens ausfallen lassen.
Ich glaube, ganz schweren Herzens, ja.
Ja, und die Millantor Gallery hat auch wirklich ein bisschen natürlich richtig finanzielle Probleme, das jetzt noch umzusetzen, weil die ganzen Einnahmen der Gallery ausgefallen sind und aber so Kosten wie zum Beispiel die Sanierung der Stadionwände, das findet immer im St. Pauli-Stadion statt. Diese Kosten fallen natürlich trotzdem an und deswegen freuen wir uns schon, wenn wir im nächsten Jahr wieder eine Millantor Gallery machen können. Und da ist auch das Ziel oder der Claim dahinter: Art creates water. Die Idee ist, Künstler, Künstlerinnen können sich beteiligen, internationale Personen, alle kommen zu diesem Festival zusammen. Und Kunst wird so, es wird ein riesen Kunst-, Kultur- und Austauschfestival. Es geht da auch viel einfach um gesellschaftliche Diskurse und viel um Musik und viel um Spaß haben. Und gleichzeitig sollen aber Gelder generiert werden eben für immer ein konkretes Wasserprojekt. Und bei der letzten Millantor Gallery, die stattgefunden hat, wurde für Mosambik gesammelt, da gemeinschaftlich für die Wasserprojekte-Umsetzung. Und dort hat es auch einfach einen hohen Effekt, der direkte Zugang zu Wasser da, diese Wash-Komitees, ich war auch sogar selber einmal vor Ort, da hat mich besonders begeistert wirklich der Einbezug der lokalen Bevölkerung dort. Da gibt es einerseits wirklich auch eine lokale Gruppe an Viva con Aqua-Aktivistinnen, die richtig vor Ort ganz viel Musik- und Kunstveranstaltungen umsetzen, um Menschen insgesamt für das Thema Wasser zu sensibilisieren und vor allem für das Thema Hygiene. Und gleichzeitig aber auch wirklich diesen lokalen Bezug in diesen Wash-Komitees und einfach in einem hohen Commitment, dass diese Komponenten wirklich dauerhaft umgesetzt werden. Und das ist einfach das, was mir eigentlich eher am wichtigsten ist in der Projektumsetzung. Es muss irgendwie langfristig sein und es muss irgendwie transparent auch sein für die Spender und Spenderinnen. Wo geht denn eigentlich mein Geld hin?
Ja, jetzt bist du die geschäftsführende Vorständin und dieses Stichwort, wo gehen die Gelder hin, nehme ich dankend auf. Was ist denn vielleicht deine oder eure wichtigste Kennziffer, wenn man das so überhaupt nennen kann? Also woran macht ihr vielleicht ganz konkret den Erfolg eurer Bestrebungen fest und eurer Aktion?
Die wichtigste Kennzahl ist tatsächlich einfach immer für uns, wie viele Menschen können wir konkret auch nachhaltig mit der Wasserkomponente auch erreichen? Wie viele Menschen haben konkret Zugang zu sauberem Trinkwasser darüber? Und da, je tiefer man reinzoomt, desto komplexer wird es natürlich, weil manchmal kann man mit einem Projekt sehr viele Menschen erreichen, zum Beispiel wenn man im städtischen Raum etwas umsetzt, wo es hohe Ballungszentren gibt, was gerade im urbanen Raum natürlich total relevant ist, ist Zugang zu Wasser, aber auch sanitär. Da gibt es viele Herausforderungen, gerade durch irgendwie so Megacities, die immer mehr wachsen. Da könnte man dann sagen, okay, wenn das unsere Kennzahl ist, dann nehmen wir immer nur städtische Gebiete.
Verstehe, sehr, sehr gutes Beispiel, ja.
Und auf der anderen Seite haben wir aber auch die Policy, dass wir sagen, leave no one behind. Also eigentlich gerade die marginalisierten Gruppen, die vielleicht über entweder eine körperliche Behinderung oder sonstige Einschränkungen es eh schon deutlich schwieriger haben und vielleicht in ländlichen, sehr abgeschiedenen Regionen leben. Wenn man dann sozusagen nur nach dieser Kennzahl gehen würde, dann würde man die nie mit Wasser versorgen.
Absolut.
Und von daher ist es wirklich immer eine sehr genaue Abwägungssache und wir schauen wirklich ganz individuell, was ist vor Ort konkret gebraucht, was können wir als Kompetenzen mit reinbringen, wo sind unsere Projektpartner aktiv, was hat so die größte Wirkung und wägen dann einfach immer ab, wie können wir dann die Menschen konkret mit unserer Projektumsetzung erreichen. Und das kann mal auch eine kleine abgelegene Region sein, einfach die ansonsten komplett abgeschieden ist. Und es kann aber auch mal in einem Ballungszentrum sein.
Das finde ich einen super spannenden Insight, weil in dem Moment, wo ich dir die Frage gestellt habe und du angefangen hast zu sprechen, dachte ich, ja, macht auf jeden Fall Sinn, wenn man das jetzt nur darauf skalieren würde, wir wollen jetzt hier möglichst schnell möglichst vielen Menschen helfen, dann bleiben ja andere Menschen, die vielleicht niemals es in diese Ballungsgebiete schaffen, auf der Strecke. Und das macht definitiv Sinn. Wir haben darüber gesprochen, wie fundamental der Zugang zu sauberem Wasser ist. Aber welche anderen Themen gibt es da perspektivisch noch? Also du hast darüber gesprochen, dass ihr mittlerweile eigentlich eher so eine fast Dachorganisation seid für viele soziale Projekte und vielleicht auch gemeinnützige Gesellschaften. Was sind so neben Wasser die anderen Themen, die euch umtreiben oder die wichtig werden?
Mhm. Wasser ist tatsächlich immer die Essenz von allem, was wir tun. Und ich glaube, das ist auch so wichtig und das schafft auch das Vertrauen in Viva con Aqua, weil Menschen wissen, egal was wir da draußen vielleicht an wilden Aktionen umsetzen und Geschäftsmodellen, ich kann gleich nochmal auf 2, 3 Geschäftsmodelle, die wir jetzt neu in der Gründung haben, eingehen. Aber egal was wir da draußen machen, die Menschen können sich immer sicher sein, die Gemeinnützigkeit hat immer die Mehrheit Und die Gelder werden sozusagen, Spendengelder werden nie für Unternehmen verwendet, sondern wenn es Unternehmen gibt oder Sozialunternehmen gegründet werden, dann ist der ausschließliche Zweck auch immer, dass sie unsere Wasserprojektarbeit unterstützen können. Und hier kann ich einfach ein Beispiel nennen. Also das Mineralwasser ist, glaube ich, das einfachste Beispiel. Das ist auch eine GmbH in der Rechtsform, aber in der Beteiligung mehrheitlich
gemeinnützig.
Gemeinnützig, ja genau, gemeinwohlorientiert auch, aber gemeinnützig.
Beides.
Und davon haben wir uns inspirieren lassen und gedacht, es wäre eigentlich so toll, wenn es mehr dieser Geschäftsmodelle gäbe. Ich glaube, ich habe ein hohes Vertrauen insgesamt in Sozialunternehmertum. Ich habe mich damit schon viel auseinandergesetzt und ich glaube, dass wir einfach die Wirtschaft transformieren müssen. Einfach die Art, wie wir Unternehmen denken, dass wir das verändern müssen und dass einfach auch ein Unternehmen mit dazu beitragen muss, Herausforderungen gesellschaftlicher Art, die wir derzeit zur Genüge haben, auch zu lösen. Und ein Unternehmen hat aus meiner Sicht keine Existenzberechtigung mehr, wenn es nur profitorientiert ist und dieser Profit wenigen Privatinvestoren zugutekommt. Und dementsprechend arbeiten wir auch mit Geschäftsmodellen, aber bei uns stellen wir immer sicher, dass die Gemeinnützigkeit in der Mehrheit ist. Und dadurch kann sozusagen das Unternehmertum richtig als perfekter Hebel genutzt werden, um Einnahmen zu generieren, aber für eine Vision, für ein Nachhaltigkeitsziel. Und das ist bei uns das Thema Wasser. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade kürzlich die Villa Viva Cape Town eröffnet.
Und dort, hier in Hamburg?
Nee, Cape Town in Hamburg.
Okay, das
in Hamburg eröffnen wir in 2 Jahren, aber das war schon die Brücke.
Ich wollte gerade sagen, ja, ihr habt ja auch ein Projekt in Hamburg, aber
genau,
ja.
Da hast du wahrscheinlich schon gelesen, da gab es auch eine große Pressekonferenz. Wir haben die Villa Viva, wird es auch in Hamburg geben in 2 Jahren und die ist jetzt schon in Kapstadt eröffnet. Und die Villa Viva ist eigentlich eine Plattform von unterschiedlichen Gasthäusern. Die können eigentlich überall entstehen. Unsere Vision ist, dass wir irgendwann überall auf der Welt eben dieses Geschäftsmodell umsetzen. Und das schaffen wir, indem wir auf der einen Seite Investorinnen gewinnen können, dass die uns Eigenkapital bereitstellen. Und Viva con Aqua selbst gibt 0 Euro, erhält aber im Beispiel Hamburg, wenn wir jetzt Villa Viva Hamburg uns anschauen, an dem Gasthaus 67% in der Gemeinnützigkeit. Das heißt, man kann sagen, jede Übernachtung in diesem Gasthaus zukünftig wird Brunnen bauen. Das heißt, wir können da über sozusagen eine ganz neue Form, wie man Hotellerie denken kann und wie man auch Tourismus denken kann, darüber können wir Einnahmen generieren für unsere Vision. Und das finde ich so schön. So gehen wir in unterschiedliche Felder, sei es der Wassermarkt, der natürlich auch sehr umkämpft ist, wo es weite Wege gibt, die Mineralwasser teilweise zurücklegt, aus Italien oder sonst wo.
Fiji-Wasser.
Ja, dann hier verkauft zu werden. So verändern wir den Mineralwassermarkt von innen heraus, indem wir den Leuten sagen, am besten ist, CO2-neutrales Leitungswasser zu trinken. Aber wenn ihr irgendwie Wasser mit Sprudel oder im Restaurant Wasser kaufen wollt, könnt ihr Viva con Aqua Wasser kaufen und die Vision unterstützen. Und so ähnlich ist es auch jetzt in der Tourismusbranche. Auch der Tourismus per se hat natürlich einfach auch negative Effekte. Natürlich Menschen reisen, Flugreisen, Mobilität ist damit ja natürlich auch verbunden. Aber das hat auch so viele besondere Seiten. Menschen kommen in Austausch, Menschen können neue Erfahrungen sammeln. Und wenn es eben möglich ist, diese Übernachtung als, ich sag mal, Basic Need, wenn wir diese Übernachtung nachhaltig gestalten können, das ist einfach mega.
Ja.
Und wir können jetzt in der Villa Viva in Hamburg, können wir das umsetzen. Da haben wir ein Eigenkapital, brauchten wir von 5,5 Millionen Euro. Das wird jetzt eingesetzt, der Baubeginn
war
jetzt
schon. Habt ihr es schon zusammengesammelt?
Haben wir zusammen.
Herzlichen Glückwunsch.
Viele Investorinnen, Sozialinvestorinnen, die sich da einsetzen. Unter anderem Jan Delay zum Beispiel und Kevin Kurani, die gesagt haben, wir gehen damit rein als Investoren. Barbara Schöneberger hat sich entschieden, eine unserer Suites zu gestalten.
Stark.
Und wir werden dann wirklich ein 12-stöckiges Gebäude bauen. Wir sind jetzt gerade am Baubeginn. Das wird direkt am Hamburger Hauptbahnhof sein. Und da werden wir zukünftig viele, viele Menschen begrüßen können. Eröffnung ist geplant für 2023.
Übermorgen sozusagen.
Gefühlt übermorgen. Die Pläne sind schon alle fertig, auch das Interieur. Und wir werden natürlich eine Dachterrasse haben, von der man dann auf die Elbphilharmonie und auf den Hafen gucken kann. Wir werden viele so Kunst- und Kunsträume haben. Das heißt, KünstlerInnen aus unserem Netzwerk gestalten dann die ganzen Schlafzimmer dort. Es wird eine Campingetage geben. Das heißt, auch für den schmalen Taler, jetzt kommt die Quizfrage, eine Übernachtung wird 19,10 Euro kosten.
Was?
Erinnert mich an St. Pauli. Naja.
Stark. Das, genau. Okay.
Und das wird für alle Menschen da die Möglichkeit geben, im Schlaf Gutes zu tun, eben über die Übernachtung Viva con Aqua zu unterstützen. Und wie gesagt, das Besondere, das Geschäftsmodell 0 Euro von Spenden werden natürlich verwendet. Und das ist einfach, finde ich, wenn wir so Wirtschaft denken können, dass Investorinnen trotzdem einen guten Investment Case haben. Also die werden auch trotzdem, die binden sich langfristig, die sind langfristig auch verbunden. 15 Jahre werden die auch Teil sein. Die können jetzt nicht einfach irgendwann verkaufen, sondern sind auch langfristig gebunden. Aber trotzdem haben sie natürlich auch eine Renditeerwartung darauf. Und das ist auch richtig so. So ist das in Ordnung. Aber es darf eben, diese Renditeerwartung darf nie das alleinige Entscheidungskriterium sein. Und bei uns ist das Entscheidungskriterium nämlich immer das Thema Wasser.
Ja, das ist so diese Wende, es wäre meine nächste Frage, ob du da meinen Blick drauf unterschreibst, weg vom Shareholder Value versus Stakeholder Value, ja, das, was du eben angesprochen hast. Die Investoren geben da Geld mit rein, die können auch eine Rendite erwarten, aber siehst du, dass wir, ist jetzt vielleicht eine weitreichende Frage, aber siehst du, dass wir an dem Wendepunkt sind vielleicht in dem Sinne, ich bin selber ein Startup-Typ so, ne, und bin da in dem Umfeld relativ viel unterwegs, ich sehe immer mehr Investitionen in nachhaltige Geschäftsmodelle bis hin zur Verbrennung des eigenen Körpers nach dem Tod, der jetzt nachhaltiger gestaltet werden soll. Siehst du da eine generelle Trendwende über die nächsten Jahre oder glaubst du, dass es jetzt vielleicht nur irgendwie eine Phase, wo ein paar Unternehmen auf den Zug aufspringen? Wie siehst du das? Glaubst du, dass wir hier jetzt in eine wirklich fundamentale Veränderung reinlaufen? Ich meine, es wäre ja schön.
Also als absolute Optimistin glaube ich fest daran, dass wir in diese Veränderung jetzt gerade, also dass wir schon mitten dabei sind, dass ganz, ganz viel passiert. Und ich glaube, dass diese Veränderung eigentlich auch auf drei verschiedenen Ebenen passiert derzeit und auch passieren muss. Was Viva con Aqua natürlich immer viel angeht, ist so diese eher individuelle Ebene, sehr aktivistisch Menschen irgendwie erreichen und begeistern und zum Mitmachen bringen. Ich glaube, das ist ja auch etwas, was Fridays for Future verfolgt oder was auch so viele andere Organisationen verfolgen. Und dadurch schafft man insgesamt schon eine sehr hohe Awareness in der gesamten Bevölkerung, dass sich mehr Menschen damit auseinandersetzen, Dinge hinterfragen, dass vielleicht auch nicht mehr so leicht auf bestimmte Werbung reingefallen wird, sondern einfach reflektierter, kritischer, genau hingeguckt wird. Und das ist, finde ich, eine wichtige Voraussetzung. Und das schafft ja letztendlich auch über ein Nachfrageverhalten von Konsumentinnen auch einen Druck für Unternehmen, sich auch zu verändern. Gleichzeitig sind natürlich auch, ein Unternehmen ist ja nicht irgendwie ein starres Objekt. Auch ein Unternehmen ist eigentlich ein Zusammenschluss aus vielen Menschen. Das heißt, wenn die EntscheiderInnen in den Unternehmen auf einmal feststellen, hier läuft was schief, wir können nicht sozusagen so rücksichtslos, wenn wir uns zum Beispiel Logistikketten anschauen oder so rücksichtslos auf das Leben von Menschen in Bangladesch zum Beispiel einfach unsere Rendite erhöhen. Wir müssen da bestimmte grundsätzliche Standards einhalten. Wenn da so ein Umdenken auch bei den Menschen stattfindet, dann führt das aus meiner Sicht ebenfalls auch zu einem Shift im Unternehmen, das Unternehmen auch stärker bestimmte Entscheidungen nachhaltiger ausrichten. Aus meiner Sicht müsste eigentlich generell die Rolle des Nachhaltigkeitsbeauftragten oder so müsste eigentlich auf C-Level sein, also wirklich quasi.
Sehe ich auch so.
Jemand, das wirklich mal alle Entscheidungsprozesse in einem Unternehmen auch wirklich auf diese Nachhaltigkeit auslegt. Und jetzt kommt sozusagen diese dritte Ebene ins Spiel. Ich glaube, neben dem Unternehmerischen und eben dem Persönlichen braucht es auch schon diese Regulation durch die Politik, die letztendlich auch über Rahmenbedingungen auch natürlich den Wettbewerb in gewisser Weise so steuert, dass jemand, der nicht nachhaltig agiert, nicht einen Vorteil erhält.
Ja, absolut. Bin ich bei dir. Zwei Fragen habe ich noch, dann sind wir durch. Vorletzte Frage. Wenn wir uns in 2 bis 5 Jahren, ich weiß nicht, in welchen Zyklen ihr denkt, wenn wir uns wieder treffen, was möchtet ihr geschafft haben oder wie soll die Welt dann vielleicht aussehen und wie wollt ihr dazu beitragen?
Ich würde mir erstmal wünschen, dass insgesamt diese Sensibilität für das Thema Wasser noch viel höher ist, dass Menschen viel bewusster mit Wasser umgehen und damit meine ich nicht nur den direkten Verbrauch von Wasser, sondern auch das Thema virtuelles Wasser, also jedes Produkt, was ich konsumiere, sei es Kleidung, aber auch Lebensmittel, haben einfach sehr hohen Wasserverbrauch und da wünsche ich mir, dass es da insgesamt einen viel bewussteren Umgang mit gibt. Wie wir sozusagen diese Ressource Wasser auch schätzen, als einfach wirklich einen Schatz, den wir als Menschen brauchen, auf den wir angewiesen sind. Da wünsche ich mir eine hohe Sensibilität. Das ist auch etwas, wofür wir uns einsetzen. Ich wünsche mir natürlich, dass wir noch viele Millionen Menschen erreichen konnten mit dem Zugang zu sauberem Wasser. Und wenn ich auf meine Organisation schaue, so als Vivok & Aqua, da wünsche ich mir, dass wir insgesamt auch als Plattform noch internationaler auch agieren, weil ich verstehe uns einfach als Organisation, die gibt es nicht nur im globalen Norden, die gibt es auch im globalen Süden und da einfach eine enge Vernetzung zu haben zwischen den unterschiedlichen Organisationen, damit wir wirklich eine globale Organisation sind, wo alle Personen untereinander voneinander lernen und diese Diversität eigentlich dazu beiträgt, dass wir sozusagen noch effektiver in unserer Arbeit sind.
Und wie kann man euch dabei unterstützen?
Wir haben eine besondere Aktion, dass man seine eigene Spendenaktion für Wasser ins Leben rufen kann. Das heißt, wenn du Geburtstag hast, wenn du heiratest oder wenn du einfach nur eine lange Fahrradtour machen willst, dann kannst du deine Freunde und Freundinnen dazu animieren, dafür zu spenden. Und dafür gehst du am besten auf www.vivaconaqua.org und machst da deine eigene Aktion.
Wunderbar. Caro, ich danke dir vielmals für die Zeit, dass du heute hergekommen bist, die Insights, die Mission, die Vision mit uns geteilt hast und ich hoffe, dass wenn wir uns wiedersehen, dass ihr diesem Ziel einen Schritt näher seid.
Danke für das Gespräch.
Dankeschön. Ciao, ciao.